SWR aktuell. Mondial.
Was Sie damals geleistet haben.
Für die Gastarbeiter, die man schnell übersieht.
Können Sie sich überhaupt keine Vorstellung machen, wie die Leute hierher gekommen sind.
Besonders schwierig ist ja auch die Frage der Familienzusammenführung. Inzwischen kommen ja immer mehr Angehörige hierher, die Frauen und die Kinder.
Ich habe gekauft in der Eigentumswohnung.
Aus Gastarbeitern.
Wir alle.
Und Mitbürger.
Sind Deutschland.
In unserem Podcast sind wir ja immer neugierig auf Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Wir sprechen mit Ihnen hier bei SWR aktuell über Ihre Geschichte, Ihre Ziele und was Sie bewegt.
Und heute starten wir unsere Reihe Gastarbeiter aus der Türkei, 60 Jahre zwischen Kommen, Gehen und Bleiben.
Wir, das sind
Sophie Rebmann
und Utku Pazarkaya.
Ja, und wir fangen diese Reihe an, weil vor fast genau 60 Jahren die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Das war am 30. Oktober 1961, dass das Anwerbeabkommen mit der Türkei geschlossen wurde. Und heute, 60 Jahre später, stellen Menschen mit einer türkischen Einwanderungsgeschichte die größte Gruppe der Migranten und Migrantinnen in Deutschland dar. Über die ersten türkischen Gastarbeiter, über ihre Erfahrungen und ihr Leben ist aber wenig bekannt. Die kamen damals in den Medienberichten einfach nicht zu Wort und das wollen wir ändern.
Genau, wir sprechen also mit den sogenannten Gastarbeitern, mit Jascha Dursun heute in unserer Folge. Er ist 84 Jahre alt und mit seinem Enkel Orhan Dursun.
Utku, die Musik, die wir jetzt hier gerade hören, die hast du ja ausgesucht. Was ist das für ein Stück?
Wir hören gerade aus dem Album Aşure den Titel Yaktın Beni Roman Kuşu vom Ensemble Fis Füs. Das ist ein Trio um den Freiburger Perkussionisten Murat Coşkun und die Flensburger Klarinettistin Annette Maye. Später kam dann noch Gürkan Balkan dazu. Gefällt dir das Stück?
Ja, ich finde es voll schön. Macht Spaß. Zurück zu den beiden. Wir haben die beiden in Sindelfingen besucht, in der Wohnung des Enkels von Orhan Dursun und saßen bei ihnen auf dem Sofa. Orhan hat Tee gemacht, so typisch türkisch mit zwei Teekannen.
Dankeschön.
Und hier ist Würfelzucker.
Ist das so ein normales Geräusch?
Genau, also damit fängt man eigentlich so fast schon den Tag an mit einem Tee oder mit einer Suppe. Genau.
Ja, Jascha Dursun, wir haben es gesagt, er ist 84 Jahre alt. Ich war absolut beeindruckt. Er hat all die Daten aus den 70er Jahren und später immer mit ganz exaktem Datum genannt.
Also Tag, auf den Tag genau, hast du gesagt, ne?
Auf den Tag genau, Tag, Monat und Jahr. Und man hat auch immer wieder so ein waches, helles Blitzen in seinen Augen gesehen. Er hatte einen Bart und trug eine Kappe und wollte auch nach dem Umrühren des Tees mit zwei Stück Zucker gleich, dass wir loslegen mit dem Interview.
Evet, sorunda cevap verek.
Tamam mı?
Ob wir anfangen, war die Frage.
Genau.
Dann legen wir los, oder? Ich muss noch sagen, ich habe da nicht viel verstanden. Der Großvater sprach nur Türkisch und ich kann das leider nicht. Aber Utku, du hast liebenswerterweise übersetzt. Wir sind hier beim SWR ja zum Glück vielsprachig aufgestellt. Und ja, ich konnte trotzdem aus seiner Körpersprache so immer wieder erkennen, was er zu sagen hat. Und es war ganz klar ersichtlich, dass es ihm wichtig war, zu erzählen, seine Geschichte mitzuteilen. Und vielleicht kannst du mir einmal sagen, Utku, was hat Herr Dursun gesagt, wieso er nach Deutschland gekommen ist und wie es dazu kam?
Jascha Dursun kam 1971 nach Bottrop. Hören wir das mal mit seiner Stimme.
Ben 71'in 7. ayın 22'sinde Esenler 9 kilometre Bodrum kazasında maden ocağına geldim madenci olarak. Orada 18 ay çalıştım.
Er sagt also am 22. Juli 1971 sei er angekommen und schildert, dass er da dann angefangen hat, im Bergbau zu arbeiten. Jahre zuvor waren schon Verwandte von ihm zur Arbeit nach Deutschland gekommen, in die Region um Heilbronn. Da hat er gesehen, dass es denen wirtschaftlich gut ging. Die seien arm gewesen früher im Dorf, hat er erzählt. Sein Wunsch war es, Geld zu verdienen und so seinen drei Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Die Welt gehört denen, die arbeiten, sagt er.
Tabii ki işte gelenlerden gördük. Dünya, dünya çalışanın dünyası yani. Her şeyimiz vardı ama öyle bir bol paramız yoktu yani.
Beklentiniz iyi bir para kazanmak.
Beklentimiz tabii ki iyi bir para kazanmak. Çoluk çocuğu işte rahat yaşattık efendim. Üç tane çocuk vardı, iki oğlan, bir de kız var.
Die Welt gehört denen, die arbeiten, da klingt ja schon voll die Schaffermentalität raus. Aber dabei hat er ja auch als Bauer ja auch schon gearbeitet. Das war ja auch schon Arbeit.
Ja, er sagt auch, wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten. Und trotzdem, ein Beispiel seiner Verwandten, hat er dann gesehen, es ist auch noch mehr möglich. Und diese Erwerbstätigkeit bei einer großen Firma, die hat für ihn irgendwie da einen höheren Stellenwert. Und wie gesagt, er hat dann gesehen, bei den armen Nachbarn, da brach plötzlich bescheidener Wohlstand aus und das hat er sich auch gewünscht und deshalb ging es dann nach Deutschland.
Und dann lass uns einmal vielleicht noch an dieser Stelle nachholen, die Geschichte, die wir jetzt so die noch nachbringen. Es war ja so, dass der Bedarf in Deutschland an Menschen, an Arbeitern groß war, weil es einerseits ein Wirtschaftswachstum gab und andererseits Arbeitskräfte gefehlt haben. Und man hat sich in Deutschland dann angefangen umzuschauen in anderen Ländern, hat davor auch schon Abkommen zum Beispiel mit Italien geschlossen. Das war das erste Land, 1955 schon. Danach kamen Menschen als sogenannte Gastarbeiter auch aus Spanien, aus Griechenland. Und 1961 begannen dann die Firmen und die Politik, nach Menschen in der Türkei zu suchen. Das Abkommen sah vor, dass man ein Visum bekommt, für 2 Jahre nach Deutschland kommt, um zu arbeiten. Und eigentlich sollte man dann zurückkommen. Es hat sich dann mit der Zeit ein bisschen verändert.
Genau. Und Jascha Dursun kam ja eigentlich erst 10 Jahre, nachdem dieses Abkommen geschlossen wurde, 1971. Er war da auch schon 33 Jahre alt, also kein ganz junger Mann.
Weil das normalerweise die sehr Jungen waren, ne? Die noch nicht gebunden sind mit Familie, die das dann irgendwie nochmal ausprobiert haben. Und damit hat er aber auch, wenn du sagst, dass er 1971 kam, auch schon zu dieser Gruppe gehört, die Caner Aver, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung, als zweiten Migrationsstrom bezeichnet hat.
Diejenigen, die so bis Mitte der 60er Jahre kamen, waren überwiegend eher qualifizierte Personen. Und später nahm dann das Qualifikationsniveau ab. Gemessen am deutschen Standard beispielsweise waren im Schnitt aller zwischen 61 und 73 über die Verbindungsstelle, das ist nämlich die Bundesanstalt für Arbeit, die hatte die Verbindungsstelle in Istanbul, vermittelten Türkinnen waren qualifiziert. Aber dieses Qualifikationsniveau nahm dann später Ende der 60er Jahre oder auch ab den 70er Jahren noch deutlich ab.
Das kann man eigentlich so ein bisschen plastisch schildern am Beispiel von Yaşar Dursun. Er war Bauer, so wie sein Vater, und er hatte 5 Jahre die Grundschule besucht. Er hat dann aber behauptet, er hat vorgegeben, er sei Bergarbeiter. Davor hat er sich noch erklären lassen, wie er auf bestimmte Fragen der Kommission antworten muss, damit das auch wirklich glaubwürdig ist. Und dann erzählt er noch. Er erzählt dann auch noch ziemlich plastisch, wie dann so ein Arzt kam und seine Hände sich angeguckt hat und die sozusagen berührt hat und geprüft hat, ob da auch Schwielen an den Händen sind, was dann vielleicht für einen Bergarbeiter auch sprechen würde. Und die Schwielen, die hat er auch als Bauer gehabt und so hat er irgendwie den Test bestanden.
Soru soruyorlar işte, madenci, sie madenci.
Aber siz madenci miydiniz?
Yok değildim.
Yok. Ama madenciyim dediniz.
Madenci, bonservis aldım oradan. Doktor elini böyle yapıyor yani. Buralarda nasır arıyor yani. Kazma tutmuş mu diyor ama. Nasır arıyor yani. Biz zaten direşveriz. Bizim eller nasırlı. Bonservisi alırken öğrettiler tabii bizi. Tamir taramacıydım ben. Taramacı ne yapar? Onun cevabını verdim.
Wir haben ihn jetzt noch mal mit seiner eigenen Stimme gehört. Wir haben das nicht overvoiced. Ein originäres Zeugnis eines dieser ehemaligen Gastarbeiter. Deshalb haben wir gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen im Originalton in Türkisch. Also von seiner Provinzhauptstadt Amasya ist dann Yaşar Dursun nach Istanbul geschickt worden. Dort war eine deutsche Verbindungsstelle und dort fand dann der eigentliche Gesundheitscheck statt. Die Leute mussten sich komplett entkleiden und wurden dann auf Tauglichkeit untersucht. Ein Bekannter aus dem Dorf von Yaşar Dursun hat diese Gesundheitsprüfung nicht bestanden. Er soll in der Kindheit Bronchitis gehabt haben, erzählt Yaşar Dursun, und den hätte man dann wieder zurückgeschickt in sein Heimatdorf. Zur Gesundheitsprüfung hier vielleicht noch ein historischer O-Ton aus der damaligen Zeit von einem leitenden Mitarbeiter des Münchner Arbeitsamtes.
Zum Unterschied von wild einreisenden Ausländern werden sie hier ärztlich untersucht, sodass also es im Allgemeinen nicht vorkommen kann, dass ausländische Arbeitskräfte mit schweren gesundheitlichen Mängeln zu uns kommen und werden dann in Sammeltransporten in die Bundesrepublik geleitet.
Ganz ehrlich, ich finde, der klingt fürchterlich. Der klingt danach, als würde man hier nicht von Menschen sprechen, sondern über Tiere, die man in Sammeltransporte packt. Das hat auch nochmal ganz andere fürchterliche Konnotationen und die man eben auf ihre Eignung prüft, ob sie denn da jetzt irgendwie dem allen standhalten. Ich finde das schon, ich finde, das ist ein gutes Zeugnis, der zeigt. Es zeugt einfach davon, was man von den Leuten wollte. Man hat sie als Arbeiter gesehen und nicht als Menschen, die eben zu leisten hatten. Und das hat man halt von Anfang an durchgeprüft.
Ja, ein Schriftsteller hat ja gesagt, wir haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen. Also meist sind diese sogenannten Gastarbeiter nach diesem Gesundheitscheck dann gleich mit dem Zug nach Deutschland gefahren, 3 Tage unterwegs. Erste Station war dann der Hauptbahnhof in München. Dazu hier also nochmal ein kurzer Ausschnitt aus einem historischen Radiobericht aus den 1960er Jahren.
Wenn Sie ausgestiegen sind, dann werden Sie in eine große Gruppe zusammengefasst. Sie werden noch einmal abgezählt und dann die wenigen Schritte bis zu der breiten Treppe geleitet, die hinunterführt in den Keller des Hauptbahnhofs, in die ehemaligen Luftschutzräume, die man längst behaglich eingerichtet hat, mit vielen Tischen, mit großen Regalen für das Gepäck.
Luftschutzräume, die behaglich eingerichtet sind. Also das klingt für mich nicht wirklich überzeugend.
So geht's mir auch, dass ich mir so denke, mal gucken. Ist denn jetzt aber Yaşar Dursun auch so gekommen? Ist er dann in den Zug gestiegen und dahergefahren?
Damals war tatsächlich der Zug das normale Verkehrsmittel. Flugzeuge, das war Luxus, das konnten sich nur wenige leisten. Und trotzdem war der Arbeitskräftemangel in Deutschland so enorm, dass es wirklich Firmen gab, die gesagt haben, wir zahlen dem das Ticket, dann ist er 2 Tage früher da und kann also 2 Tage früher hier bei uns im Betrieb anfangen. Und bei Yaşar Dursun war es genauso. Da haben sie ihm also ein Flugticket gezahlt, dass er dann möglichst schnell in Bottrop im Bergbau anfangen kann. Und so ist Yaşar Dursun also direkt mit dem Flieger von Istanbul nach Düsseldorf geflogen.
Da hat er sich dann richtig glücklich schätzen können, wenn du sagst, dass das eben so besonders auch war, ne? Dann muss das ein gutes Gefühl gewesen sein, wie so ein 6er im Lotto, dann auch noch dahin geflogen werden und jetzt gut verdienen können.
Ja, wenn man mit Yaşar Dursun spricht, er erzählt ja auch, er hat in Deutschland nie schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit seinen Vorarbeitern, wie er sagt, mit seinen Kollegen im Wohnheim. Er erinnert sich an keine negativen Erfahrungen und irgendwie hat er auch Glück gehabt, dass er dann in dieser doch gesundheitsbelastenden Arbeit im Bergbau relativ kurz war, nur 18 Monate. Und dann haben Landsleute aus seinem Dorf gesagt, hey, wir fahren jetzt nach Sindelfingen und arbeiten da bei Daimler, komm doch mit. Und dieses Angebot hat er dann gleich aufgegriffen und ist mitgekommen. Und er hat dann also von 1973 bis 1978 im Heim gewohnt, 4 Leute auf einer Stube, erzählt er. Und Ende 1978 hat er dann seine Frau und die Kinder aus der Türkei, aus dem Dorf, nach Deutschland nachgeholt.
5 Jahre lang haben sie dann da zu viert in einer Stube gewohnt, hast du gesagt, ne? Das ist schon auch ganz schön verrückt. Das kann man sich so, kann ich mir so nicht vorstellen. Das scheint aber auch System zu haben. Also wenn man sich das jetzt anschaut, die Menschen, die in Schlachtbetrieben oder auf dem Bau arbeiten für uns, die werden ja jetzt auch auf so engem Raum miteinander untergebracht. Und so wie jetzt gab es auch damals schon Berichte, wie zum Beispiel dieser eine aus dem Abendjournal im Jahr 1973.
Bisher wurde die Zuwanderung weiterer Ausländer ausschließlich vom wirtschaftlichen Bedarf gesteuert. An den gesellschaftlichen Folgekosten hat sich die Wirtschaft bisher kaum beteiligt. obwohl sie selber von den Ausländern den größten Nutzen hat. Allein um den Ausländern in Baden-Württemberg aus ihren meist katastrophalen Wohnverhältnissen zu helfen, müssten in den nächsten Jahren rund 5 Milliarden Mark investiert werden.
Aber zurück zu Jascha Duschsun. Du hast ja gesagt, dass er sich da jetzt nicht drüber beschwert hat, dass er das irgendwie alles so ganz gut gesehen hat. Und der Daimler muss auch ein Glücksgriff gewesen sein. Das hat mir auch Orhan Duschsun gesagt.
Sein Enkel?
Genau. Er meinte, dass die Stelle im Bergbau eben viel besser war, weil sie einerseits besser bezahlt war und eben auch nicht so anstrengend und nicht so schmutzig. Und damit hat Jascha Duschsun eigentlich so die klassischen Gastarbeiterfelder abgedeckt. Es gab da eine gewisse Industriezweige, wie mir Caner Aver, der Wissenschaftler vom Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung, gesagt hat, an dem sie da beschäftigt waren.
Es war in erster Linie in der Industrieproduktion, Bergbau, Textil, aber auch Fischerei, Pflege, Hotel, Gastgewerbe, wo die Frauen auch überwiegend eingesetzt worden waren, Automobilindustrie. Aber speziell in den Regionen haben wir dann Unterschiede. In Süddeutschland eher so in der Automobilindustrie beispielsweise. Hier in Nordrhein-Westfalen eher im Bergbau oder in der Montanindustrie. Also überall dort, wo tatsächlich auch richtig Muskelkraft erfordert war, und das galt für einen Großteil der deutschen Wirtschaft in Deutschland.
Also das war harte Arbeit, Arbeit, die andere nicht tun wollten, so ein bisschen wie, da kann man jetzt auch wieder die Parallele ziehen, wie jetzt da in der Pflege oder in den Schlachtereien. Und es ist tatsächlich so, dass die deutschen Arbeiter dadurch auch aufgestiegen sind.
Ein sozialer Aufstieg der Deutschen ist damit einhergegangen, die bis dato die Jobs gemacht haben, die Gastarbeiter später gemacht haben, aber auch eine Ausweitung der Produktion und Vermehrung von Gewinnen. Also die Unternehmer haben auch gut dadurch verdient.
Und sag mal, Jascha Duschsun, der ist ja von diesem kleinen Dorf aus der Türkei, von dem er davor nie weggefahren ist, plötzlich nach Deutschland gekommen, im Flieger. Es ging ja dann super schnell. Und das muss eine unglaubliche Reise gewesen sein, weil man ja auch damals, als man das Internet nicht hatte, nicht vorab sehen konnte, wie das da so ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie war das für ihn? Was für Gefühle haben ihn da begleitet unterwegs?
Wir haben ihn, in dem Fall ich auf Türkisch, immer wieder auch mal nach Gefühlen gefragt, aber da kam also sehr wenig. Er ist dem ausgewichen. Ich glaube, er gehört einfach zu einer Generation, die nicht so gern über ihre Gefühle spricht. Sein Enkel hat auch gesagt, also sein Großvater lobt ihn nie persönlich, sondern im Gespräch mit Dritten. Wenn er zum Beispiel mit seinem Vater spricht, dann lobt er ihn, aber ihn direkt würde er nie loben. Also eine Generation, die nicht so gern über ihre Gefühle spricht. Und er hat dann auch noch begründet, warum er kein Deutsch spricht, weil er kam ja relativ spät, 1971, da gab's dieses Abkommen schon 10 Jahre. Da sagte er, da war vieles schon sozusagen aufs Gleis gesetzt. Da gab's nicht mehr ganz so viele Startschwierigkeiten. Und er erzählt eben, dass er sowohl im Bergbau als auch dann in der Industrie immer in Teams gearbeitet hat, in denen quasi nur türkische Kollegen waren. Dazu vielleicht auch noch mal einen O-Ton des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff vom Festakt zum 60-jährigen Jubiläum dieses Anwerbeabkommens.
Dass die damaligen Gekommenen ins kalte Wasser geworfen wurden, ohne spezielle Aufnahmeprogramme, ohne die eigene Familie, in oft sehr bescheidenen Unterkünften, ohne Sprachförderung, ohne Integrationspolitik. Und allein dafür bereits, dass sie dem standgehalten haben, gebührt ihnen tatsächlich großer Dank und auch großer Respekt.
Ich habe diesen O-Ton von Christian Wulff auch Caner Aver mal vorgespielt und ihn gefragt, wie er diese Aussage des ehemaligen Bundespräsidenten einschätzt.
Es ist richtig, dass die Menschen nur als reine Arbeitskräfte betrachtet worden waren und nicht als soziale Wesen, die in sehr engen Behausungen, in Sammelunterkünften zusammengepfercht worden waren, keine Sprachqualifikation, keine kulturellen oder sozialen Integrationsmaßnahmen, was auch später unter vielen, vor allem bei Frauen, zu starken Depressionen auch geführt hat, weil sie sich eben Diskriminierung, Ungleichbehandlungen in den Fabriken, Arbeitsstätten, beispielsweise Abrechnung von Akkordarbeiten, sie sich dann benachteiligt gefühlt haben und entsprechend weniger Geld verdient haben. Das heißt, es gab große soziale Probleme, die im Rahmen der Gastarbeitermigration nicht berücksichtigt worden sind.
Das Anwerbeabkommen hat ja auch vorgesehen, dass die Arbeiter eben nur kommen für eine gewisse Zeit, für 2 Jahre und dann wieder zurückfahren. Deswegen hat man sich ja auch damit nicht auseinandergesetzt, dass man die irgendwie groß integriert hat, Sprachkurse, sonst was. Aber man hat eben mit der Zeit gemerkt, dass das gar nicht praktikabel ist, dass die Firmen eben Kosten für die Anwerbung hatten, dass es dann eine Zeit lang gedauert hat, bis man die Leute eingearbeitet hat und dass sie deswegen die Arbeitskräfte, die sie schon hatten, behalten wollten und nicht zurückschicken wollten und gleichzeitig wollten ja auch die Arbeitskräfte bleiben und einfach noch ein bisschen weiter noch mehr Geld verdienen. Und damit wurde das dann eben auf Wunsch der Familien gelockert und die Menschen konnten länger bleiben und gleichzeitig haben die Menschen eben auch angefangen, ihre Familien nachzuholen. Und da ist mir an einer Stelle, die, du sonst haben ja nicht so viel über Gefühle erzählt, aber da ist mir an einer Stelle aufgefallen, wie viel Angst und wie viel Skepsis die Familie doch gehabt haben muss gegenüber diesem Land. Das war, als Yasha Dursun seine Frau und die Kinder nachgeholt hatte, 1978. Da war er ja schon 7 Jahre, ne? Da war er schon 7 Jahre in Deutschland, hat dann eben so die Frau nachgeholt, die dann in eine Wohnung kam, die er organisiert hatte.
Meine Oma hat dann die ersten 3 Tage komplett die Rollläden unten gelassen. Also die komplette Wohnung war dunkel, weil sie nicht wusste, was jetzt passiert, wie die Nachbarn reagieren. Und nach 3 Tagen kam dann eine andere türkische Familie, Frau, und hat dann geklingelt und gemeint, komm raus, hier passiert hier nichts. So hat es mein Papa erzählt. Und dann gibt es auch eine lustige Geschichte.
Weil sie ist da praktisch gerade erst angekommen.
Genau,
und
ja.
Hat dann drei Tage lang
ja.
Mit geschlossenen Fenstern, weil sie nicht wusste,
ja.
Wo bin ich hier gelandet.
Genau,
was
ja. Erwartet. Ja, vor Angst. Und mein Papa meinte auch, jetzt lass mich raus. hat auch die Kinder nicht rausgelassen, meine Oma. Und dann kam erst die Nachbarin und hat dann geklingelt und gemeint, alles ist gut, hier passiert hier draußen nichts.
Eine türkische Nachbarin.
Eine türkische Nachbarin, genau.
Also der Großvater hat einerseits seine Familie nachgeholt, hat uns da eben Orhan, der Enkel, erzählt. Die Kinder haben angefangen zur Schule zu gehen und sich da so ein bisschen einzufinden. Und andererseits war da ja immer noch dieser Wunsch, zurückzugehen.
Der drückt sich auch darin aus, ganz typisch, dass Yasha Dursun von dem ersten Geld, was er verdient hat, dann noch einen Acker gekauft hat in seinem Heimatdorf und 3 Jahre, nachdem er in Deutschland angekommen war, konnte er sich dann auch schon einen Traktor leisten, den er dann in der Türkei gekauft hat. Er erzählt noch, dass sein Sohn damals diesen Traktor dann im Dorf gefahren hat, weil er war ja hier in Deutschland zur Arbeit. Und später kam dann noch ein doch stattliches Haus für dieses Dorf zusammen, wo also für jedes Kind ein Stockwerk vorgesehen war.
Mhm. Aber offensichtlich ist dieser Traum von der Türkei nicht wahr geworden, weil Yasha Dursun und seine Familie sind ja alle hier in Deutschland geblieben.
Yasha Dursun erzählt, dass viele dieser Investitionen letztendlich umsonst waren, weil eben auch heute niemand mehr in diesem Dorf ist, der das Land dort bewirtschaften kann. Also die Menschen sind auch ohne diese Möglichkeit ins Ausland zu gehen abgewandert aus den Dörfern, viele in die großen Städte, viele zum Beispiel nach Istanbul. Sein Enkel erzählt ja, dass es 100 Familien gab in diesem Dorf damals und heute seien es gerade noch 30.
Şimdi kazandığımız kadar da kaybettik mesela. Hepsi köyde kaldı, işleyen yok şimdi.
An der Stelle hat man schon auch gemerkt, dass es ihm schwerfiel, ne? Dass er sagt, dass die Äcker unbestellt sind und dass sich die Investitionen deswegen in seinen Augen nicht gelohnt haben, weil sie halt einfach so viele 1000 Kilometer weit weg sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie das mit dem Haus ist, das er da gebaut hat für die ganze Familie, ob zumindest da ein bisschen Miete abfällt zum Beispiel. Das war auch so aus so ein bisschen so einem persönlichen Grund heraus, weil ich mit meiner Familie in Polen genau das Gleiche bemerke, dass wir da so lange den Wunsch hatten, da hinzugehen, ein Haus gebaut haben und jetzt die Überlegung ist, was machen wir mit diesem langsam renovierungsbedürftigen Klotz am Bein?
Das Haus wurde mittlerweile abgerissen, da wurde eine Straße weiter ausgebaut und mein Opa hat da jetzt kein eigenes Haus mehr.
Man hört das auch so von anderen in den Gesprächen, dass die Großeltern, Eltern vielleicht dann in dem Dorf investiert haben, dort gebaut haben und die Enkel sagen, ja, die Türkei ist ja toll, um Urlaub zu machen, aber nicht in diesem Dorf, da will ich doch nach Antalya fahren. Und wenn da eine Wohnung wäre, das wäre prima, aber jetzt in die Wohnung in dem Dorf wollen die Enkel nicht mehr. Yasha Dursun hat dann auch erzählt von denen, die zurückgegangen sind, also im Gegensatz zu ihm, er ist ja dann hier geblieben, Und er erzählt eben, dass es denen meistens nicht gut gegangen ist. Die seien es also gewohnt gewesen, dass regelmäßig sozusagen der Gehaltscheck eintrifft und in der Türkei sei dann das Vermögen relativ schnell zusammengeschrumpft und war also plötzlich weg.
Şimdi gidenler pek iyi geçinemediler Türkiye'de. Benden önce dönen arkadaşlar oldu mesela. Birazları döndü, birazları dönmedi. Dönenler de şimdi Avrupa'da 3-5 sene yaşayan insan eğer bir geliri yoksa Türkiye'de zor yaşıyor. Çünkü parayı harcamayı öğreniyor yani.
Und er stellt ja den praktisch Verschwendungssucht diesen anderen dann, wenn du sagst.
Ja, er sagt also im O-Ton, den haben wir ja jetzt auch wieder so original gespielt, als Zeitzeugnis quasi oder von einem Zeitzeugen sozusagen ein Zeugnis. Er sagt, in Europa lernt man, Geld auszugeben. Und
Europa verdirbt dich.
Er selbst ist ja, wie gesagt, nicht mehr zurückgekehrt, obwohl er das natürlich wie die damaligen Gastarbeiter eigentlich alle vorhatte. Das Leben hier ist einfacher, sagt er. Im Original sagt er sogar, das Leben ist hier süß. Und seine Kinder und Enkel, von denen will er sich natürlich auch nicht trennen, weil die meisten leben natürlich auch hier in Deutschland.
Tabii ki maksatımız 3-5 kuruş maddiyet para kazanıp dönmekti hepimizin amacı. Ama hayat tatlı, efendim, hayat haliyle tabii ki burada yaşam biraz daha rahat. Türkiye'de evet havası suyu güzel Türkiye'nin ama bazı şeyler tam yerine oturmuş değil yani.
Nochmal ein Originalton von Yaşar Dursun. Er hat erzählt, dass man ja auch schon aus dem Heimatdorf eigentlich weggezogen war in die nächstgrößere Stadt. Und dann erzählt er auch, dass eben dann die Kinder nachgeholt hat nach Deutschland. Und so ist es sozusagen mit der Rückkehr dann auch nichts mehr geworden. Der Festakt im Kanzleramt zur Würdigung der Gastarbeiter, der war ja schon am 31. August. Und im Rahmen dieses Festakts haben dann Angela Merkel und der frühere Präsident Christian Wulff als Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschlandstiftung Integration den Integrationspreis Talisman verliehen. Und da sagte Christian Wulff bei der Laudatio unter anderem noch Folgendes.
Sie sind Teil deutscher Geschichte, einer Geschichte von Sprachproblemen, Ankommen, Ausgrenzung auch, aber viel, viel mehr einer Geschichte von Aufstieg, von Bildung, von Freundschaft, von Erfolg.
Ich habe auch diesen O-Ton von Christian Wulff, Caner Aver, vorgespielt und er teilt die Einschätzung des ehemaligen Bundespräsidenten.
Ja, das ist richtig. Trotz sozialer Segregation, in dem eben Gastarbeiter und deren Nachkommen in Quartieren gelebt haben, wo der Anteil der Gastarbeiter und deren Nachkommen sehr hoch war, die Arbeitslosigkeit und sozialen Probleme auch sehr stark vorhanden waren, haben es Nachkommen der Gastarbeiter trotz dieser Benachteiligung geschafft, viele zumindest, den sozialen Aufstieg durch Bildung zu schaffen. Insofern ist das eine Erfolgsgeschichte und da kann ich diese Aussage auch zustimmen. Gleichwohl haben wir nach wie vor eben diese Herausforderung der Benachteiligung, der Diskriminierung. Trotz dessen haben oder zeigen ja letzten Endes die Widerstandsfähigkeit und auch der starke Wunsch nach sozialem Erfolg unter dieser Gruppe, dass es eben auch möglich ist.
Und ich frage mich aus meiner Perspektive noch, was mit den Enkeln passiert ist, was mit diesen Menschen passiert ist, die in so Familien reingeboren wurden, die im Dazwischen leben. Und Orhan Dursun, der Enkel von Yaşar Dursun, hat erzählt, dass er sich in diesem Jahr noch auf eine Reise gemacht hat ins Heimatdorf der Großeltern, zum ersten Mal seit langer Zeit.
Es war eine schöne Erfahrung, auch zu sehen, wo meine Großeltern gelebt haben. Es war eine schöne Zeit. Die Leute konnten sich an mich erinnern, aber ich konnte mich an die Leute nicht erinnern. Es war auch ein bisschen lustig. Ich habe auch auf dem Land ein bisschen mitgeholfen, gearbeitet. Es war ein schönes Gefühl, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da wieder zurückziehen würde und mein Leben dort quasi bis zum Ende vollbringen würde. Deswegen.
Und wieso hast du das gemacht? Also wieso hast du nach 7 Jahren beschlossen, ich fahre da jetzt hin und hast dir so viel Zeit mitgenommen, dass du eben auch mit auf dem Land mithelfen konntest?
Ich wollte das Gefühl einfach erleben. Ich wollte sehen, unter welchen Umständen meine Großeltern aufgewachsen sind, dort gearbeitet, gelebt haben und wie gut es mir letztendlich hier geht. Und da einfach zu sehen, wo hat es begonnen, wo hat es gestartet, wo sind wir heute in der Gegenwart.
Aber dort leben, das kann er sich eben nicht vorstellen, so wie es ja auch letztlich bei dem Großvater der Fall ist. Also der Traum von der Rückkehr ist tatsächlich geplatzt, auch wenn der Traum davon, ein besseres Leben zu führen, funktioniert hat und aufgegangen ist und Realität geworden ist. Für den Großvater ist es so ein Leben im Dazwischen, aber eines, dem Orhan, der Enkel, viel verdankt. Er hat inzwischen studieren können.
Ich bin glücklich darüber, dass er damals die Entscheidung getroffen hat, nach Deutschland zu kommen. Wie er es hier handgehabt hat, finde ich bemerkenswert und darum bewundere ich ihn auch. Und er dient auch quasi als Vorbildsfunktion für mich. Deswegen bin ich da schon stolz auf ihn.
Das war SWR Aktuell Mundial mit Sophie Rebmann.
Und Utku Pasarkaya.
Nächste Woche geht es hier um Rap. Mit Chefcat sprechen unsere Kollegen unter anderem. Und die Geschichte der Gastarbeiter. Abonniert uns doch, damit ihr die Folge und auch alle weiteren Folgen nicht verpasst.